Ja, liebe Geschwister, liebe Freunde und Gäste, auch ich möchte Sie ganz recht herzlich grüßen, ebenfalls auch von meiner Gemeinde aus Hagen. Und zwar, ich möchte Sie grüßen mit einem Wort aus dem Epheserbrief, und zwar Kapitel 2. Dort lesen wir in dem 8. Vers: Denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch den Glauben, und das nicht aus euch, denn Gottes Gabe ist es. Ja, liebe Geschwister, Gnade und Gabe, das sind zwei Dinge, die wir uns schenken lassen müssen. Das sind zwei Dinge, die wir uns nicht verdienen können. Und es gibt ja mindestens zwei Arten von Menschen. Und zwar die einen, die sich nichts bezahlen wollen für das, was sie bereits besitzen, und die anderen, die sich nicht schenken lassen wollen. Aber beiden Gruppen ist immer die Frage gemeinsam: Ja, was ist es wert, was kostet es mich? Und um diese Frage soll es heute Morgen gehen: Was ist es wert, was kostet es mich? Genauer gesagt, ja, was kostet es mich, Jünger oder Nachfolger Jesu Christi zu sein? Das soll heute Morgen die Frage sein, die uns beschäftigt, natürlich auch die Antwort darauf, aber die Antwort von der Bibel her gesehen. Da ist ein Familienvater, der geht wie an einem Tage heute mit seinen Kindern in den Gottesdienst. Und nach dem Gottesdienst geht er zufrieden nach Hause, bemängelt aber die zu lange Predigt, den zu leisen Chorgesang, das zu leise Chorspiel, und er sagt auf einmal eines seiner Kinder: Aber Vater, für die wenigen Cent, die du in die Kollekte gelegt hast, war es doch noch ein recht anständiger Gottesdienst. Ja, das ist die Frage: Was kostet mich ein Gottesdienst? Oder jetzt genauer gefragt, weiter gefragt: Was kostet mich eigentlich das Christsein? Ja, was kostet es mich, Jünger, Nachfolger Jesu Christi zu sein? Und diese Frage, was kostet es, ist ja eigentlich eine Frage, die uns immer wieder beschäftigt in unserem ganzen Leben. Wer ein Haus baut, und manche unter uns werden das sicherlich getan haben, der muss die Kosten überschlagen. Oder wer irgendeine andere Investition tätigen will, der überlegt, was kostet es und was habe ich zur Verfügung. Und wer das nicht tut, der riskiert unter Umständen, je nachdem wie hoch die Investition ist, eben seinen finanziellen Ruin. Also die Frage, was kostet es, ist eine sehr aktuelle und auch eine sehr wichtige Frage. Und das bezieht sich eben nicht nur auf unser Geld. Denn wir sollen ja auch haushalten, denn wir sollen ja auch vernünftig umgehen mit unserer Kraft, mit unserer Zeit, mit unserer Gesundheit, ja, mit unserem Engagement, mit unseren Begabungen, mit unseren Gaben und. Aber immer wieder stellt sich dabei die Frage: Ja, was bin ich wert, für irgendeine Sache einzusetzen? Das ist immer wieder diese Frage, und ich denke, wenn diese Frage erst eindeutig geklärt ist, dann kann in der Tat auch das Vorhaben gelingen. Ja, dann kann man durchhalten, dann kann man treu sein. Und das, liebe Geschwister, gilt auch im Leben von Christen. Das heißt jetzt ganz konkret: Wenn ich zu Jesus Christus kommen und mit ihm leben will, dann muss ich doch wissen, auf was lasse ich mich da ein? Was kommt auf mich zu? Was erwartet also Gott von mir? Und das Gute daran ist, dass Jesus Christus uns auch Antworten darauf gibt. Dass er also nicht einfach über diese Frage hinweggeht, sondern dass er uns auch wirklich eine Antwort darauf gibt. Und damit komme ich heute zu diesem Text, der dieser Predigt zugrunde liegt. Und vielleicht können einige schon ahnen, um welchen Text es sich handelt. Es ist ein ziemlich harter Text, und er ist uns wiedergegeben im Lukas-Evangelium, und zwar in dem Kapitel 14, ab Vers 25. Da ist also eines Tages plötzlich viel Volks um Jesus Christus herum. Und da sagt er zu ihnen dieses harte Wort: So jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Weib, Kinder, Brüder, Schwestern und dazu auch sein eigen Leben, der kann nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Wer ist aber unter euch, der einen Turm bauen will und sitzt nicht zuvor und überschlägt die Kosten, ob er es habe, hinauszuführen? auf das nicht, wo er den Grund gelegt hat und kann es nicht hinausführen, alle, die es sehen, fangen an, sein zu spotten und sagen, dieser Mensch hob an zu bauen und nun kann es ihn nicht hinausführen. Oder welcher König will sich begeben in einen Streit wider einen anderen König und sitzt nicht zuvor und ratschlagt, ob er könne mit 10.000 Mann begegnen dem, der über ihn kommt mit 20.000. Wo nicht, so schickt er Botschaft, wenn jeder noch ferne ist und bittet um Frieden. Also auch ein jeglicher unter euch, der nicht absagt allem, was er hat, kann nicht mein Jünger sein. Das ist also dieses harte Wort, was Jesus damals dem Volk also sagte. Und man könnte also diesem Text ja die Überschrift geben, willst du Jünger, willst du Nachfolger Jesu Christi sein? Und jemandem wurde auch mal diese Frage gestellt, willst du Jünger sein? Und der antwortet natürlich ganz prompt, oh ja, gib mir mal einen guten Tipp, wie ich jung werde, wie ich jünger werde, wie ich ja jung, dynamisch und voller Spannkraft bleibe. Aber liebe Geschwister, wir wissen natürlich, dass es nicht darum geht, dass es nicht um die Frage geht, wie ich jung bleibe, sondern hier geht es um die Frage, wie werde ich Christ, wie werde ich Jünger, wie werde ich Nachfolger Jesu Christi? Und ein Nachfolger Jesu kann ich auch werden, wenn ich vom Alter her gesehen schon recht alt bin. Ja, selbst dann kann ich es werden, wenn ich arm, wenn ich krank, wenn ich schwach, ja, wenn ich behindert, wenn ich in anderen Schwierigkeiten stecke. Und ich denke, so gesehen ist das Thema heute ein sehr aktuelles Thema und vor allen Dingen auch ein Thema, ja, die eigentlich allen etwas angeht. Es ist zumal heute eine Frage auch an die, ja, die bereits irgendwann einmal einen Anfang im Glauben mit Jesus Christus gemacht haben. Aber es ist ebenso auch eine Frage an diejenigen, ja, die noch nicht den Schritt im Glauben mit Jesus Christus gemacht haben. Also so gesehen ist es eine Frage, die jeden angeht von uns, ist es eine Frage, die wirklich aktuell ist. Und ich möchte heute Morgen zwei Gedanken weitergeben. Denn wir müssen ja diesen Text verstehen, wenn es da wirklich heißt, wer das alles nicht hasst, der ist meiner nicht würdig. Ja, der kann nicht mein Jünger sein. Also diesen Text müssen wir schon verstehen. Und ich möchte versuchen, zwei Gedanken weiterzugeben. Der erste Gedanke ist, Jesus macht einen Unterschied zwischen dem bloßen Christsein und seiner Nachfolge. Also erster Gedanke, Jesus macht einen Unterschied zwischen dem bloßen Christsein und seiner Nachfolge. Das ist also nicht unbedingt identisch. Man kann also irgendwann einmal einen Anfang im Glauben mit Jesus Christus gemacht haben und lebt doch heute ganz unverbindlich ihm gegenüber. Man nimmt die ganze Sache nicht so ernst. Jesus Christus, ja, ist sozusagen ein Stück Kuchen neben vielen, vielen anderen. Da sind zum Beispiel die Hobbys, da sind zum Beispiel die Menschen, die mir wichtig sind, da ist zum Beispiel dieses oder jenes, was mich interessiert, da sind die Ziele, die ich mir gesetzt habe, ob sie nun privater Art oder beruflicher oder auch durchaus gemeindlicher Art sind. Und es gibt noch sicherlich viele, viele andere Gründe. Und trotzdem gibt es nicht wenige Christen, obwohl sie halbe Sache mit Jesus Christus machen, doch meinen, dass sie den vollen Segen Gottes bekommen könnten. Und ich frage dich natürlich, glaubst du wirklich, dass das funktioniert? Jesus Christus möchte nämlich echte Nachfolger, möchte Menschen, die sich hundertprozentig auf ihn und auf sein Wort verlassen. Und man kann es entweder nur ganz wagen oder man kann es gar nicht. Und diese sich hundertprozentig auf Jesus Christus und sein Wort zu verlassen, das macht man nicht so. Das macht man nicht ebenso nebenbei. Das bedeutet nämlich die Bereitschaft, Opfer zu bringen. Und Opfer ist nun in der Tat etwas, was wehtut, weil ich nämlich von irgendetwas lassen muss, was mir sehr wertvoll oder was mir besonders kostbar war. Und liebe Geschwister, das hat natürlich immer wieder Auswirkungen auf unser Leben und auch auf unsere Beziehungen. Ich denke da an einen Familienvater oder an einen berufstätigen Mann, der auf eine höher ja dotierte Position verzichtet, um mehr Zeit und Kraft für die Gemeinde zu haben. Das ist ein Opfer. Oder ein Familienvater, der ein gutes Angebot ausschlägt, um mehr Zeit für seine Frau und seine Kinder zu haben. Das ist ein Opfer. Oder ich denke da an einen Jugendlichen, der den Verlust seiner Clique hinnimmt, weil er statt mit den Jugendlichen am Wochenende irgendwo herumzuhängen, herumzulungern, in die Jugendstunde und in den Gottesdienst geht. Auch das ist ein Opfer. Oder ich denke an eine Frau, die also mehr und mehr die Anerkennung ihrer Freundinnen dahin nimmt, weil Gott ihr plötzlich gezeigt hat, sich um ja, die Bedürftigen in ihrer Umgebung zu kümmern, statt mit den Freundinnen irgendwo im Theater oder im Café herumzuflanieren und Dinge zu tun, ja, die letztlich eigentlich nicht von Bedeutung sind, ja, und was die Ewigkeit betrifft, überhaupt keinen Bestand haben. Das ist ein Opfer, liebe Geschwister. Und wenn ich mir diese Beispiele betrachte, und wir könnten sicherlich noch eine Menge anderer Beispiele konstruieren, ja, dann hat es wirklich so den Eindruck, dass es, was die Nachfolge Jesu Christi anbetrifft, scheinbar keine Kompromisse gibt. Obwohl wir im täglichen Leben ja mit Kompromissen leben müssen, weil wir eben hier auf Erden nicht den Himmel haben. Nicht, da müssen wir uns arrangieren. Da müssen wir hier und da Kompromisse eingehen im Zusammenleben. Weil sonst derjenige, ja, der sich dann durchsetzt, dass in der Regel auf Kosten der anderen geht, die anderen die Verlierer sind. Aber in Bezug auf den Glauben, in Bezug auf Jesus Christus und seine Nachfolge, gibt es keine Kompromisse, die er duldet. Da gibt es also kein sowohl als auch. Und Jesus Christus interessiert es mal zunächst nicht, was du damals gesagt hast, sondern ihn interessiert vielmehr, ob du das auch heute noch hältst, was du ihm damals versprochen hast. Ihn interessiert zunächst einmal nicht, was du gesagt hast, sondern ob du auch heute noch treu bist in der Nachfolge. Das ist, was Jesus Christus zunächst einmal interessiert. Und die Qualität der Nachfolge, das zeigt sich nun wirklich in den täglichen Entscheidungen in unserem Alltag. Das entscheidet sich. Das zeigt sich montags, dienstags, mittwochs, donnerstags, freitags, samstags, sonntags und das in ständiger Wiederholung. Da zeigt es sich wirklich im Durchhalten, in der Treue, hin zum Ziel, auf das wir zusteuern. Und trotzdem, liebe Geschwister, gestehe ich ganz ehrlich und aufrichtig, es ist schon für mich schwer zu hören, was Jesus Christus hier sagt. Ich kann das sehr schnell und sehr leicht sagen. Nicht, wer Vater und Mutter und nicht hasst, der ist meiner nicht würdig. Ich kann das sehr leicht sagen. Aber es fällt schon schwer, das zu hören, und es fällt auch mir schwer, das zu hören, wenn man sich das wirklich zu Herzen nimmt, was Jesus hier sagt. Wenn man es wirklich so hört, wie Jesus Christus es gesagt hat. Wer Vater und Mutter, Ehemann, Ehefrau, Kinder, Freunde, Macht, Reichtum, da können wir ja alles Mögliche aufzählen. Wer das nicht hasst, nicht beiseite legt, nicht total beiseite legt, der ist meiner nicht würdig. Das ist ja ein Wort, was zunächst ja mal abschrecken kann. Wie soll ich denn die hassen, die mir wert, lieb und teuer sind? Wie soll ich denn die hassen, die mir Gott anvertraut hat? Meine Ehefrau, mein Vater, meine Mutter, meine Kinder, meine Freunde und. Was Jesus hier von der Nachfolge sagt, ja, ich möchte fast sagen, das passt gar nicht zu dem, was wir sonst von ihm so hören. Wenn er sagt, ja, du sollst deinen Nächsten lieben, du sollst ihn ehren, du sollst ihn achten, du sollst ihm helfen, du sollst enge Gemeinschaft mit ihm haben, wo sich der eine auf den anderen ja verlassen kann. Wie passt das zusammen mit dem, was Jesus Christus hier sagt? Man hat ja fast den Eindruck, in Bezug auf seine Feinde, da sagt er, du sollst deine Feinde lieben. Ja, ich möchte es fast zugespitzt sagen. Und in Bezug auf die Angehörigen sagt, du sollst sie hassen. Wie passt das zusammen? Wie kann Jesus Christus das sagen, liebe Geschwister? Und ich denke, das muss erstmal im Leben, das muss erstmal im Alltag durchbuchstabiert werden. Das ist sicherlich nicht so einfach, wenn wir das in diesem Sinne von Jesu Christi wirklich ernst nehmen. Und ich habe mich gefragt, ob Jesus Christus, und diese Frage sei einmal an dieser Stelle erlaubt, ob es von Jesus Christus wirklich klug gewesen ist, ja, einen solch hohen Preis für seine Nachfolge zu nennen. Wer nicht hasst, der ist meiner nicht würdig, der kann nicht mein Jünger sein. Hat er da die Latte nicht viel zu hoch gelegt? Ich frage mich da, wer will denn dann wirklich zu Jesus Christ kommen? Wer will dann Christ werden und bleiben? Und wenn ja, ja, wer bleibt dann letztendlich noch bei ihm? Ich denke, dass wir vielleicht manchmal ein unklares Bild haben vom christlichen Glauben. Und wenn man mal so die Bibel durchforstet, dann geben die Zeugnisse der Bibel und besonders auch des Neuen Testamentes ein klares Bild davon. Und Jesus Christus sagt es ja auch immer wieder. Ich denke, beim christlichen Glauben geht es nicht so sehr, nicht in erster Linie um theoretische Glaubensinhalte. Geht es nicht in erster Linie um Bekenntnisse, die wir ja alle gut im Kopf haben. Sondern Jesus Christus geht es zunächst einmal darum, um eine gepflegte Beziehung zum lebendigen Gott. Nachfolge Jesu Christi heißt immer hinter ihm hergehen. Nun kann natürlich jemand kommen und sagen, ja, ich habe ja damals einen Anfang mit Jesus Christus gemacht. Ich habe ja damals gesagt, ich möchte Nachfolger, ich möchte Jünger Jesu Christi sein. Aber Jesus Christus wird fragen, wo stehst du heute? Bin ich immer noch vor dir? Gehst du immer noch hinter mir her? Hast du immer noch Blickkontakt mit mir? Oder bist du schon längst außer Reichweite, weil du dich auf irgendwelchen Abwegen befindest? Das sind die Fragen, die Jesus Christus heute stellt. Deswegen ist es für ihn nicht so sehr interessant, was du damals gesagt hast. Heute fragt er dich, wie sieht es damit aus? Und ich habe mir einmal vorgestellt, wie das so damals gewesen ist. Wer damals da so nachfolgte, und das waren ja Menschen, zu denen Jesus Christus kurz und knapp gesagt hat, folge mir nach. Da war zum Beispiel ein Petrus, dieser Fischer, der Eigenheim und Boot zurückgelassen hat, um Jesus Christus nachzufolgen, um Menschenfischer zu werden. Oder da war ein Levi, ein Zöllner, Matthäus genannt, der das gleichnamige Evangelium geschrieben hat, der seine Chance auf wirtschaftlichen Profit eintauschte gegen geistlichen Reichtum und Jesus Christus nachzufolgen. Oder da war Maria Magdalena oder Maria, die Mutter Jesu. Und da gibt es auch noch andere Frauen, die also erwähnt werden, aber nicht so häufig auftauchen, wie zum Beispiel Johanna und Susanna, die ebenfalls Opfer brachten, um Jesus Christus nachzufolgen. Und all diese Menschen, Männer wie Frauen, sie waren bereit, Opfer zu bringen, um Jesus Christus wirklich nachzufolgen. Und vor allen Dingen, sie konnten zu Jesus Christus kommen, so wie sie waren. Keiner war zu schmutzig, keiner zu dreckig, keiner zu sauber, keiner war zu fromm, keiner war zu ungläubig, keiner war zu schuldig, keiner war zu gut. Sie konnten alle so kommen, wie sie waren, zu Jesus Christus. Aber dann passierte ihm das Entscheidende. Jesus Christus gab ihrem Leben eine ganz neue Richtung. Und, das war das Entscheidende, er forderte sie auf, hinter ihnen herzugehen, sprich ihm nachzufolgen. Und das ist bis heute so geblieben. Und da können wir auch sagen, das wird sich auch in Zukunft nicht ändern. Es wird so bleiben, wie es damals war. Und liebe Geschwister, wenn ich das so sehe und wenn ich das so betrachte, dann bedeutet Jünger, Nachfolger Jesu Christi zu sein, eben mehr als nur zuzuhören, eben mehr als nur mitzulaufen und dann nach Hause zu gehen, wenn es einem reicht oder wenn man meint, man hat nun genug gehört. Nein, Christsein bedeutet, Nachfolge Jesu Christi hat mit Einsatz zu tun. Das heißt, zur richtigen Zeit das Richtige zu tun, das zu tun, was Jesus Christus, was Gott mir auferlegt. Und das müssen wir auch sehen. Und das auch mit der Bereitschaft, eventuell Risiken einzugehen, wenn es nötig ist. Das war also der erste Gedanke, den ich heute Morgen weitergeben möchte. Jesus Christus macht also einen großen Unterschied zwischen bloßem Christsein und seiner Nachfolge. Aber wir wollen den Text ja hundertprozentig verstehen. Das heißt, es ist noch ein zweiter Gedanke notwendig. Und zwar, Jesus Christus sieht hier einen Zusammenhang zwischen dem, was er von uns möchte, und dem, was er uns zuspricht. Nochmal, Jesus sieht hier einen Zusammenhang zwischen dem, was er von uns möchte, und dem, was er uns zuspricht. Nachfolge, das haben wir jetzt gerade gehört, kostet ja etwas. Und zwar eben die Bereitschaft, wirklich alles, das ging ja auch aus dem Text hervor, alles zu geben, ja, was mir wertvoll ist, was mir kostbar ist, was mir lieb ist, was mir teuer ist, was mir das Beste ist. Ansonsten ist es, ob uns das nun passt oder nicht, ist es keine Nachfolge im Sinne Jesu Christi. Und trotzdem stellt sich natürlich die Frage, warum von Jesus Christus diese Radikalität, diese Schärfe, diese Deutlichkeit? Und ich verstehe das nur so, dass Jesus Christus alles gegeben hat, oder genauer oder besser gesagt, dass Gott mit Jesus Christus alles gegeben hat, was er hat. Nämlich das Kostbarste, das Wertvollste, das Teuerste, das Beste, was er eben besaß. Und darum fordert Jesus Christus auch alles von uns. Und das Problem ist, dass wir nicht einen Teil von Jesus Christus haben können. Wir können ihn entweder nur ganz haben oder gar nicht. Wenn ich im Gebet sprechen würde, ja, lieber Vater, gib mir doch einen Teil von Jesus Christus, dann würde er mir antworten, nein, mein lieber Peter, es tut mir leid, du kannst ihn entweder nur ganz haben oder gar nicht. Und dann kann ich darauf reagieren und antworten, ja, dann nehme ich ganz, oder ich sage eben, nein, danke schön, dann eben nicht. Wir haben seinen Zuspruch, seinen totalen Zuspruch, das, was er uns schenkt. Aber wir haben seinen totalen Zuspruch nur, wenn wir auch den totalen Anspruch nehmen. Ansonsten geht es nicht. Und damit stellt sich natürlich die Frage, was ist dieser totale Zuspruch? Was ist das, was er uns schenkt? Also, was hat Jesus Christus, was hat Gott dir gegeben? Was schenkt er dir? Und da ist zunächst mal die Vergebung deiner Schuld, die Vergebung, was du bis zum gestrigen Tage getan hast, die Vergebung die Schuld, die du heute tun wirst und die Schuld, die du noch in Zukunft auf dich laden wirst. Und Jesus Christus wird dir diese Schuld vergeben, die vergangene hat er dir vergeben, aber die heutige und die künftige wird er dir auch vergeben, weil er am Kreuz für dich bezahlt hast. Und diese Vergebung, die hast du zu 100%. Und ich denke, wenn du diese Vergebung hast, dann brauchst du natürlich Gott nicht zu fürchten. Und ich frage dich natürlich, entschuldig bitte, wenn ich das jetzt so persönlich frage, und ich frage dich natürlich, was ist eine halbe Vergebung? Was ist eine halbe Vergebung der Schuld? Da gibt es ja dieses, vielleicht kennen es sogar einige, da gibt es ja dieses bekannte Beispiel von dieser geklauten Kuh am Seil. Nicht, das hat hin und wieder, habe ich bei Heinrich Kemner mal nachgelesen. Nicht, da kommt also jemand in die Seelsorge und beichtet und sagt, Herr Pfarrer, ich habe ein Seil geklaut. Aber die Kuh, die an dem Seil hing, die hat er verschwiegen. Und ich frage dich, was ist das? Was sind solche halben Sachen? Was ist eine halbe Vergebung der Schuld? Eine halbe Vergebung ist keine Vergebung, weil dein Leben immer noch von Sünde geprägt ist und weil du dann in die Irre gehen wirst, weil du dann weiterhin ja am Ziel vorbeileben wirst. Und ich frage weiter, was hat dir Jesus Christus noch gegeben? Mit der Vergebung schenkt er dir ein neues Leben. Er gibt deinem neuen Leben also eine vollkommen neue Wegrichtung, eine vollkommen neue Orientierung. Alle deine Lebensbereiche, ja, bekommen eine neue Orientierung, eine andere Priorität. Und ich frage dich erneut, was ist ein halbes Leben? Was ist ein halbes neues Leben? Was ist, wenn du betest, ja, Herr Jesus Christus, mach mein Leben an dieser Stelle neu? Und was ist mit all den anderen Bereichen? Ein halbes neues Leben ist immer noch das alte Leben. Und was hat uns Jesus Christus noch geschenkt, noch gegeben? Er schenkt dir Hoffnung, Hoffnung auf die Ewigkeit. Ohne Tränen, ohne Leid, ohne Schmerz, ohne Zank, ohne Streit. Und diese Zukunft, die schon hier auf Erden beginnt, die spricht er jetzt zu dir, spricht er dir zu. Aber diese Hoffnung hast du natürlich nur ganz oder du hast die gar nicht. Und ich denke, wenn du diese Hoffnung hast, dann lässt es sich sicherlich viel leichter leben. Und ich frage dich erneut, was ist eine halbe neue Hoffnung? Was ist das? Was ist das, wenn ich sage, ja, ich habe ein bisschen Hoffnung über den Tod hinaus, aber vielleicht ist es doch nicht so? Wie will ich damit leben, wenn mich das Leben wirklich schwer kennzeichnet? Ja, und das Letzte, was Jesus Christus dir noch schenkt, das ist die Versöhnung. Einmal die Versöhnung mit dem lebendigen Gott. Gut, die ist ja schon bereits geschehen durch die Vergebung. Aber er schenkt dir auch noch Versöhnung mit deinen Mitmenschen. Und warum? Weil er die Liebe in dein Herz ausgegossen hat. Die Liebe, die gerne vergibt, ja, die sich quasi verschenkt, die immer den ersten Schritt macht, die auf den anderen zugeht, ja, die letztlich dein Herz total verändert. Und ich frage dich ein letztes Mal, was ist eine halbe Versöhnung? Was ist eine Versöhnung mit Gott, wenn du keine Versöhnung mit deinem Nachbarn hast? Wie willst du das erklären? Ich liebe Gott, aber lebe mit meinem Nachbarn in Streit. Was ist also eine halbe Versöhnung? Eine halbe Versöhnung ist letztlich gar keine Versöhnung. Und ich denke, dass wir jetzt sicherlich verstehen, warum wir keine halben Sachen mit Jesus Christus machen können. Warum wir nicht nur ein Stück von Jesus Christus haben können. Entweder haben wir ihn ganz oder wir haben ihn gar nicht. Und deswegen diese Radikalität von Jesus Christus. Du hast meinen totalen Zuspruch, aber ich habe dir gegenüber dann auch den totalen Anspruch. Das müssen wir so sehen, liebe Geschwister, anders geht es nicht. So verhält es sich mit dem Christsein. Jesus Anspruch ist ebenso radikal, weil auch sein Zuspruch so radikal ist. Und willst du diesen Zuspruch, dann musst du auch den Anspruch in dieser Radikalität nehmen. Und genau darum sagt Jesus Christus, überschlaget die Kosten. Das müssen wir verstehen, wenn wir sagen, ja, ich bin Christ, ja, ich bin ein Jünger, ja, ich bin ein Nachfolger Jesu Christi. Seien wir zu uns ehrlich, wollen wir das wirklich in dieser Konsequenz, in dieser Ernsthaftigkeit? Deswegen sagt Jesus Christus immer wieder, überschlage die Kosten. Wollen wir das wirklich immer seine Richtung, immer seinen Weg, immer hinter ihm hergehen, immer im Blickkontakt mit ihm. Und da müssen wir wirklich ehrlich sein, bevor wir leichtfertig irgendetwas versprechen, wozu wir später gar nicht bereit sind, es zu halten. Ich kann sie natürlich täuschen, aber ich kann meinen Herrn nicht täuschen. Er sieht in mein Herz hinein. Er weiß, ob es nur leere Worte oder Lippenbekenntnisse gewesen sind oder ob es wirklich diese Bereitschaft ist, ihm nachzufolgen, so wie Jesus Christus das versteht. Aber wenn ich dazu bereit bin, dann habe ich natürlich auch seinen Zuspruch, seinen totalen Zuspruch. Und dann darf ich mich auch darauf hundertprozentig verlassen, dass mir Jesus Christus das ihm auch zuspricht und das schenkt. Dann darf ich das zu 100% in Anspruch nehmen, was im Psalm 23 in irgendeinem Vers steht. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen ein Leben lang. Oder ein Wort aus dem Neuen Testament, aus dem Johannes 10, wo es heißt, ich bin gekommen, damit sie die Fülle des Lebens haben. Aber wie gesagt, ich habe das nur, wenn ich mich ihm total ausliefere. Und dann passiert natürlich etwas. Dann geht nämlich von dieser Mitte, dann geht nämlich von diesem Zentrum von Jesus Christus etwas ganz Neues aus. Dann bekommt nämlich mein Leben eine ganz andere Richtung. All meine Lebensbereiche, meine Familie, meine Ehe, meine Kinder, meine Freunde, meine Bekannte, mein Reichtum, meine Finanzen, mein Konto, meine Begabungen und. Sie bekommen eine ganz neue Priorität, eine ganz neue Richtung. Und das ist damit gemeint, liebe Geschwister. Vater, Mutter, Kinder, Freunde, Reichtum, Macht, Ehre, Ansehen, Geld und so weiter zu hassen. Und wer es nicht tut, der ist meiner nicht würdig. Das heißt natürlich nicht, dass wir nicht in dieser Welt leben. Aber all das bekommt eine neue Zuordnung, weil eben jetzt Jesus Christus im Zentrum steht. Weil er das Wichtigste ist. Weil er mein Verhalten und mein Leben bestimmt. Und dann kann ich lieben. Dann kann ich sogar führen und leiten und das sogar mit Macht und Autorität. Aber wie gesagt, im positiven Sinne. Weil jetzt Jesus Christus mein Leben und mein Verhalten und meine Entscheidungen bestimmt. Wir alle kennen ja William Booth, diesen Gründer der Heilsarmee. Und er hatte einmal Folgendes gesagt. Es gibt sicherlich Männer, die mehr Verstand besitzen als ich. Es gibt auch sicherlich Männer, die mehr Möglichkeiten haben als ich. Aber als Gott mir aufs Herz legte, als Gott mir zeigte, was alles in dem armen London verändert werden konnte, da beschloss ich, ihm alles zu geben. Und seht, liebe Geschwister, das ist das Geheimnis. Ihm alles, die Betonung liegt auf alles, ihm alles zu geben. William Booth ist sicherlich nur ein Beispiel von vielen anderen. Und es muss ja nicht gleich die Gründung der Heilsarmee sein. Aber plötzlich wird dein Familienleben anders, weil Jesus Christus zum Zuge kommt. Plötzlich wird deine Ehe anders, weil Jesus Christus das Sagen hat. Und plötzlich wird dein Verhältnis zu deinen Eltern oder zu deinen Kindern anders, weil Jesus Christus in der Mitte steht. Und plötzlich kannst du ganz anders mit Schwierigkeiten, zum Beispiel Krankheiten umgehen, weil Jesus Christus jetzt das Zentrum deines Lebens ist. Das war sicherlich ein hartes Wort von Jesus Christus. Und das sind diese beiden Gedanken gewesen, die ich heute Morgen weitergeben wollte. Einmal, dass Jesus eben einen gewaltigen Unterschied macht zwischen dem bloßen Christsein und seiner Nachfolge und vor allen Dingen, dass Jesus Christus einen Zusammenhang sieht zwischen dem, was er von uns möchte und dem, was er uns zuspricht. Und ich möchte zum Abschluss noch zwei Beispiele bringen, die das vielleicht noch etwas deutlich machen. Dieses, wer Vater, Mutter und so weiter nicht hasst, der ist meiner nicht würdig. Wer würde denn schon von uns, ich möchte sagen, mal auf die Idee kommen, dass zum Beispiel der Feind die Liebe zu meinem Kind benutzt, um mich von Gott wegzuziehen. Und wir können natürlich alles Mögliche einsetzen, Liebe zu meinem Kind. Das kann die Liebe zum Ehemann, die Liebe zur Frau sein, die Liebe zur Macht sein, die Liebe zum Reichtum sein und. Aber bleiben wir jetzt mal dabei. Wer würde denn von uns schon auf die Idee kommen, dass der Feind zum Beispiel die Liebe zu meinem Kind benutzt, um mich von Gott wegzuziehen? Da könnte ich mir vorstellen, dass da zunächst mal Protest kommt. Dass man sagt, aber halt, Kinder sind doch eine Gabe, ein Geschenk Gottes, richtig. Und wenn ich Kinder lieb habe, ist das auch richtig in Gottes Augen. Wie kann mich denn so etwas von Gott wegziehen? Das klingt natürlich zunächst so plausibel. Aber ich denke, ganz so einfach ist es eben nicht. Denn die entscheidende Frage dabei ist, wie liebe ich mein Kind? Wie liebe ich meine Ehefrau? Wie liebe ich meinen Mann? Wie liebe ich meine Gesundheit? Und. Und jetzt zu diesem Beispiel, das ist eine wahre Begebenheit. Es ereignete sich in einem Dorf in Süddeutschland. Da war ein junges Ehepaar. Und eines Tages bekam sie ein Mädchen. Und dieses Mädchen wuchs heran. Und dieses Mädchen hatte ja eine wirklich liebenswürdige Art. Es war sozusagen der Sonnenschein im Dorf, wie man so sagt. Und es wurde verhätschelt, es wurde verwöhnt, konnte ihm kaum einen Wunsch abschlagen. Und ebenso auch bei den Eltern. Sie sorgten immer dafür, dass das Mädchen gut gekleidet war. Sie sorgten auch dafür, dass das Mädchen eine gute Ausbildung bekam. Aber wie die Frau viele, viele Jahre später bekannt hat, sie haben sich also nie um das, oder nicht nie, aber sie haben sich sehr wenig um das Innenleben dieses Mädchens gekümmert. Sie haben das Mädchen ja nicht mit den Gedanken oder mit dem Problem von Tod, von Leid und Schuld in Verbindung gebracht. Sie haben das Mädchen eigentlich selten in Gedanken und Worten dem gebracht, von dem sie es bekommen haben, nämlich von Gott. Und nun passiert es eines Tages. Sie können sich fast schon vorstellen, was? Vor den Augen der Eltern kommt dieses Mädchen bei einem Verkehrsunfall tödlich ums Leben. Und das ganze Dorf nimmt daran Anteil. Aber die Mutter hat es nie verkraften können. Immer wieder diese Anklage und vor allen Dingen immer, wenn sie ja spielende Kinder sah, wenn sie diese Lebendigkeit der Kinder, diese Gesundheit der Kinder sah, dann kam Bitterkeit, dann kam Zorn, Hass, ja sogar Neid und Neid und Eifersucht auf alles Lebendige, auf alles Gesunde. Und immer wieder diese Anklage an Gott: Wie kannst du, der du doch sagst, dass du die Liebe bist, wie konntest du so etwas zulassen? Und diese Mutter, ja, man kann sagen, auch das Ehepaar an und für sich, ja, sie haben es also nie verkraften können. Ich möchte nicht sagen, es stand da jetzt nicht drin, dass sie in dem Sinne also jetzt gläubig gewesen sind, aber sie waren nicht ungläubig. Sie waren, ja, vielleicht das, was man heute so Namenschristen nennt, aber sie haben sich dann vollkommen von Gott gelöst. Ich habe das Beispiel deshalb gebracht. Wir wollen uns natürlich in keiner Weise hier als Richter aufspielen. Dafür ist das ein zu großer Schmerz, zu großes Leid, was da passiert ist. Aber was wir aus diesem Beispiel lernen können, aus dieser wahren Begebenheit lernen können, ist das, dass es in der Tat, ja, wie soll ich sagen, eine Liebe, eine Fürsorge, eine Opferbereitschaft gibt, ja, die mich eben nicht näher zu Gott heranzieht, sondern die mich von Gott wegzieht. Das ist sicherlich, was wir aus dieser wahren Begebenheit lernen können. Das andere Beispiel, ja, es steht sogar in der Bibel und wir kennen es alles. Das sind die 10 Aussätzigen. Wir wissen, nur einer hat gedankt, 9 haben nicht gedankt und Gesundheit ist ja auch so etwas, ist ja auch ein Gottesgeschenk. Und für diese 9 war eben diese Gesundheit wesentlich wichtiger als der Geber, der ihm diese Gesundheit geschenkt hat. Nicht? Und Gott war ihnen so lange gut genug, bis eben die Geschwüre geheilt wurden, solange sie also im Elend waren. Ja, da liefen sie hinter ihm her, weinten und jammerten ihm nach. Aber als es geschehen war, als es gesund war, da war Gott im Grunde genommen, wie wir so sagen, nur Mittel zum Zweck. Und wir kennen das ja heute auch. Es gibt Menschen, wenn sie im Schlamassel sind, wenn sie in Schwierigkeiten sind, dann beten sie. Und wenn diese Schwierigkeiten vorbei sind, dann ist plötzlich alles Fromme verflogen. Gott war nur Mittel zum Zweck. Und dieses Mittel zum Zweck, das kann natürlich sehr vielfältig sein. Es kann sein, dass ich eine Operation gut überstehe. Es kann sein, dass ich nicht durch das Examen falle. Es kann sein, dass ich wieder gesund werde und noch viele andere Beispiele. Ich denke, dass diese beiden Beispiele auch einmal ganz gut waren, um das vielleicht noch etwas besser zu verstehen, was es heißt, wer nicht hasst. Wir wissen ja ganz genau, dass dieses Hassen nichts mit Boshaftigkeit zu tun hat. Das wissen wir ja. Aber vielleicht verstehen wir jetzt etwas besser, warum Jesus Christus das in dieser Radikalität, in dieser Deutlichkeit gesagt hat. Nochmal diese beiden Gedanken, die also mir aufgefallen sind, als ich diesen Text durchgearbeitet sind. Also einmal, dass Jesus Christus, und das sollten wir uns zu Herzen nehmen, wirklich einen großen Unterschied macht zwischen dem bloßen Christsein und seiner Nachfolge, dass wir eben nicht diese frommen Rosinenpicker sind, dass wir uns eben nicht die Rosinen herauspicken können und den Teich beiseite legen können. Und auf der anderen Seite eben, dass Jesus Christus einen starken Zusammenhang sieht zwischen dem, was er für uns fordert und dem, was er uns geben, was er uns schenken möchte. Amen. Ich möchte noch mit